Herzlich willkommen zu den Marketing Pioneers und einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast zum Start der neuen Staffel, nämlich Anja Steinkönig. Sie ist Group CMO von Probonio und Bike Leasing, zwei Unternehmen, die gerade gemeinsam richtig Fahrt aufnehmen. Im April letzten Jahres wurde nämlich bekannt, dass Bike Leasing das Unternehmen Probonio übernommen hat. Ein Schritt, mit dem Bike Leasing seine Plattform vom reinen Dienstradleasing zur digitalen Multi-Benefit-Lösung ausbaut. Was es genau bedeutet für Arbeitgeber, für Arbeitnehmer, Stichwort steuerfreie Benefits, das erfahrt ihr im Podcast. Wir sprechen über Hintergründe und Chancen dieser Übernahme, vor allem aber natürlich über Marketingthemen, ganz klar, und wie Anja die verschiedenen Zielgruppen angeht und adressiert. Insofern Kopfhörer auf, los geht's mit einer neuen spannenden Folge der Marketing Pioneers.
Digitales Marketing bedeutet nicht nur Werbekontakte einzukaufen, sondern auch Werbung intelligent und personalisiert anzusteuern. Dabei liegt der Fokus immer stärker auf den NutzerInnen. Gleichzeitig müssen Unternehmen trotz veränderter Rahmenbedingungen und schnellem Wandel die Effizienz im Marketing unablässig heben und up-to-date bleiben. Daniel Distler spricht mit führenden Online-Marketing-Experten über deren Strategien und zeigt Schritt für Schritt, wie gutes Online-Marketing funktioniert.
Hey Anja, schön, dass du dabei bist. Bevor wir ins Gespräch gehen, stell dich doch netterweise mal ganz kurz vor, wer bist du und was machst du?
Hallo Daniel, ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier dabei zu sein. Ich bin Anja Steinkönig und bin Group CMO bei der Bike Leasing Gruppe und verantworte da alle Marketingaktivitäten rund um Bike Leasing, Probonio und Bike to Future.
Wir wollen ja noch ein bisschen über eure komplette Gruppe sprechen. Bevor wir das tun, lass uns doch mal bei eurem initialen Offering starten. Das war nämlich oder ist Bike Leasing. Und dadurch, dass ich selber kein Bike Leasing nutze, würde mich jetzt erstmal interessieren, was sind denn für mich als Arbeitnehmer die Vorteile? Also was bringt mir ein Bike Leasing versus, lass uns mal vergleichen, keine Ahnung, mit einem Kauf oder einer Finanzierung?
Ja, absolut. Also du hast als Arbeitnehmer Vorteile, hast aber auch als Arbeitgeber genauso Vorteile, ja, weil kostet dich als Arbeitgeber nichts, das deinen Mitarbeitern anzubieten. Hm. Als Arbeitnehmer hast du eben wie beim klassischen, sage ich mal, Dienstwagen-Leasing, eben beim Bike-Leasing auch die Vorteile, dass du eine Entgeltumwandlung machen kannst über steuerrechtliche Vorteile. Das heißt, wird eben direkt die Leasingrate von deinem Brutto abgezogen und dadurch kannst du in Deutschland ungefähr 40% einsparen und in Österreich sogar bis zu 44% einsparen vom initialen Kauf. Und das macht es natürlich extrem angenehm für den Arbeitnehmer, weil er im Endeffekt nur Leasingraten bezahlt, aber im Endeffekt nach 3 Jahren Laufzeit auch entscheiden kann, ob er das Fahrrad zurückgeben will, wie bei einem klassischen Autoleasing, oder ob er es rauskaufend behalten will. Und neben den monetären Vorteilen hast du natürlich auch extrem viel Vorteile dadurch, dass du das Fahrrad nicht nur beruflich nutzen kannst oder auf dem Weg zur Arbeit und wieder zurück, sondern natürlich auch in deinem privaten Umfeld, hast volle Flexibilität. Durch ein sehr, sehr großes Händlernetzwerk kannst du eigentlich auch alle Marken, alle Größen, also alle Bikes deiner Wahl leasen. Und ganz oft gibt es auch die Möglichkeiten, das ist natürlich arbeitgeberabhängig, dass du auch Fahrräder zum Beispiel in Zweitrad leasen kannst für deinen Partner oder deine Partnerin.
Mhm. Jetzt hätte ich direkt ein paar Fragen. Erstmal vielleicht, wann seid ihr gestartet? Also seit wann gibt es euer Offer schon? Seit wann gibt es die Bike-Leasing-Gruppe schon?
Also Bike Leasing gibt es jetzt schon fast 10 Jahre, gegründet durch unsere zwei Co-CEOs, die auch noch beide on board sind, Bastian Krause und Paul Sinitzin. Extrem erfolgreiches Businessmodell aufgesetzt. Wir haben aktuell ungefähr 75.000 Unternehmenskunden, auch sehr, sehr große Kunden dabei, wie zum Beispiel die Lufthansa-Gruppe oder Kärcher, ADAC, die Ergo, aber auch ganz, ganz viele KMUs. Ja, also es zieht sich wirklich komplett durch alle Bereiche durch. Und die Gruppe an sich ist eigentlich so entstanden, dass wir letztes Jahr im April 2024 eine Multi-Benefit-Plattform gekauft haben, akquiriert haben und auch im Ende letzten Jahres im November noch ein Refurbished Bike-Business entwickelt haben. Also im Endeffekt haben wir 2 Startups innerhalb der Gruppe und eine Cash-Cow, wenn man es so nennen will, wo man schon auf jahrelang Erfolge zurückgreifen kann.
Und jetzt hast du gerade schon erwähnt, dass ihr ja nicht nur in Deutschland aktiv seid, sondern auch in Österreich unter anderem, auch in anderen Märkten noch, oder?
Nee, aktuell noch nicht, aber das ist auf jeden Fall natürlich ein Thema, womit wir uns auseinandersetzen. Also wir wollen mit Probonio dieses Jahr auf jeden Fall auch noch nach Österreich gehen. Das liegt natürlich nahe, weil wir da die ganze Infrastruktur haben. Wir haben da ein Team, wir haben ein Büro etc. Genau, weitere Länder sind perspektivisch nicht ausgeschlossen, sage ich mal so.
Bevor wir über Probonio sprechen, lass uns noch mal ein bisschen bei Bike-Leasing bleiben, weil wir brennen so ein paar Fragen auf den Nägeln. Also das eine hattest du jetzt schon mal kurz angeteasert. Man kann das Rad ja nicht nur im Rahmen seines beruflichen Weges nutzen, sondern ja auch privat, als Freizeitrad sozusagen. Aber seht ihr, dass das Fahrrad, das im Rahmen eures Angebotes genutzt wird, dann teilweise auch das Auto oder andere Verkehrsmittel generell verdrängt? Also nutzen sozusagen Arbeitnehmer, die das über euch leasen, dann das Rad auch vermehrt über den Berufsweg? Habt ihr da irgendwelche Insights oder Studien etc.?
Ja, ich glaube, dass das generell auch ein sehr föderalistisches Thema ist. Also wir sehen ja mehr und mehr Städte, die quasi auch die Infrastruktur in den einzelnen Städten ausbaut. Also ich zum Beispiel wohne in Hamburg. Da sehe ich das ganz deutlich, dass zweispurige Straßen mittlerweile wirklich getrennt werden und eine komplette Spur für Bus und Fahrrad ausgeweitet wird und man oft sehr, sehr viel schneller durch die Stadt kommt mit dem Rad als zum Beispiel mit dem Auto. Ja. Das zweite ist natürlich dieser Nachhaltigkeitsgedanke. Also immer mehr Leute achten bei ihrer Mobilitätsauswahl entweder auf Sharing-Modelle, aber eben auch auf das Fahrrad oder auf Urban Transportation. Also ich glaube, da geht schon ein sehr, sehr starker Trend dahin, dass man eben weg vom klassischen Dienstwagen geht. Man muss natürlich auch immer unterscheiden, wo befindet man sich, ne? Also es gibt schon nochmal Unterschiede zwischen, sage ich mal, ländlicheren Gegenden und urbaneren Gegenden.
Seht ihr das auch in der Adoption eures Angebotes? Also habt ihr vorwiegend, wenn jetzt mal so die Deutschlandkarte auflegt, große Kunden, Konzerne, hast du ein paar angeteasert jetzt gerade schon, aus Städten, oder sind es häufig auch KMUs auf dem Land, wo das Thema Dienstwege ja mit Sicherheit nicht mit dem Fahrrad bestritten wird, sondern dann eher das Rad halt durch die Vorteile, die du genannt hast, also Bruttolohnumwandlung und Freizeitaktivität genutzt wird. Aber sozusagen seht ihr Adoptionsunterschiede zwischen Stadt und Land?
Nee, aber wir sehen natürlich Adoptionsunterschiede zwischen der Größe von Unternehmen, ne? Das sieht man schon, dass in kleineren Unternehmen die Adoptionsrate deutlich höher ist. Liegt vielleicht auch damit zusammen, dass in größeren Unternehmen eine sehr, sehr viel breitere Benefit-Auswahl öfters angeboten wird, ja, und da vielleicht auch nicht so nachhaltig intern kommuniziert wird, dass es überhaupt dieses Angebot gibt, ja. Also ich weiß das selber jetzt aus meinem Umfeld, dass ganz viele gar nicht wissen, wie heißt denn überhaupt mein Dienst Radleasing-Anbieter, weil das wird wahrscheinlich einmal kommuniziert und dann werden die Infos ins Intranet gestellt und dann, sage ich mal, muss das Interesse vom Arbeitnehmer selber kommen. Und das sehen wir auch, dass sehr, sehr viel Interesse und Push auch vom Arbeitnehmer an sich kommt. Und ich glaube, in kleineren Unternehmen, da ist es oft dann so, dass auch, wenn es sich einfach mehr darüber austauscht, ja, und dass da mehr Gewissheit herrscht, dass es eben dieses Angebot gibt. Aber generell, also ich hätte gedacht, dass zum Beispiel in urbaneren Gegenden das Fahrrad weitaus mehr verbreitet ist, aber das ist ein Trugschluss gewesen, als ich jetzt tiefer in die Daten eingestiegen bin, ja. Kann ich sagen, das ist nicht so.
Okay, spannend. Weil es wäre ja auch meine Vermutung gewesen, ne? Auch auf Basis der Gründe, die du jetzt gerade genannt hast, dass in urbaneren Gegenden, in großen Städten ja die Radinfrastruktur entsprechend ausgebaut ist. Ich war gerade die Tage jetzt in Leipzig, da gibt es ja richtige Stadtautobahnen, also Autobahnfahrräder, wo du dann auch richtig durchpesen kannst. Und genau. Dementsprechend macht es natürlich dann auch Sinn, mit dem Fahrrad vielleicht zu fahren, weil du deutlich schneller auch im Büro bist. Also je nachdem natürlich, wo der Wohnort ist und das Büro. Aber zumindest mal ist der Anreiz sehr groß, weil die Infrastruktur da ist, was du ja so in ländlichen Gebieten jetzt, wenn du jetzt mal überlegst, jemand fährt über die Bundesstraße, nicht gegeben ist, ja.
Ja, auf der anderen Seite, ich glaube, dass man es eben auch das Fahrrad dann privat nutzen kann. Das ist natürlich der große Vorteil. Und selbst wenn das gar nicht für meinen Arbeitsweg an sich eingesetzt wird, kann ich ja trotzdem das Dienstradleasing machen und habe dann ein Fahrrad für mich privat und fahre dann vielleicht, ich komme auch aus einer ländlichen Gegend, über die Felder oder nutze es eben am Wochenende. Ne? Also das Bike-Leasing absolut, ist schon so mit der bekannteste und auch der gern gesehenste Benefit, den es so gibt, weil es eigentlich den Arbeitgeber nichts kostet.
Ja, ja, und man hat den Benefit, den du angesprochen hast, in der Bruttolohnumwandlung, ne? Und halt, wie immer im Leben, keine große Upfront-Zahlung, weil
sind wir ehrlich, also ein gutes E-Bike, da kann man ja mittlerweile mal locker 5.000 Euro aufwärts, also gibt auch welche für über 10.000 Euro ausgeben. Das ist ja natürlich auch ein entsprechend hoher Betrag, sodass dann ein Leasing-Modell ja auch attraktiv sein kann, ne? Ähnlich wie beim Automobil.
Ja, absolut. Und ich meine, wir haben halt ein 100% digitales Produkt. Ja, wir haben ein extrem großes, breites, aufgestelltes Händlernetzwerk. Also eigentlich in jeder Region, in der man sich in Deutschland oder Österreich befindet, kann man zu jedem Händler gehen, der ist an Bike Leasing angebunden. Mhm. Und dann hast du halt auch einen sehr, sehr einfachen digitalen Prozess. Angefangen bei der Registrierung für den Arbeitgeber, der dann einen Rahmenleasingvertrag abschließt, bis hin dann zum Arbeitnehmer, der sich dann eben auch über ein Arbeitnehmerportal registriert und dann der Händler, der über das Händlerportal dann das Fahrrad, was sich der Arbeitnehmer ausgesucht hat, dann entsprechend hochlädt und man das dann auch digital signiert und alles. Also es ist ultra leicht und es geht auch, wenn, sage ich mal, Händler und Arbeitgeber schnell reagieren, auch sehr, sehr schnell für das Fahrrad, was man dann haben will.
Jetzt hast du ja gerade schon erwähnt, dass es einerseits Arbeitgeber ja sind, die euch anbinden logischerweise, auf der anderen Seite auch ein Push irgendwo stattfindet, idealerweise vom Arbeitnehmer, der halt sieht so, hey, da gibt's einen Benefit, liebe HR-Abteilung wahrscheinlich, ja, ich weiß nicht, wer da sozusagen der Hauptansprechpartner oder auch die Buying-Persona bei euch ist, aber auch der Arbeitnehmer einen Einfluss haben kann auf dann die Anbindung und die Kaufentscheidung dann und euch zu partnern. Wie segmentiert ihr dann die Zielgruppen, um dann vielleicht auch neue Unternehmen zu akquirieren?
Ja, also wir haben natürlich die verschiedenen Zielgruppen, wie gerade schon angesprochen, ne? Also wir haben die Arbeitgeber, wir haben aber auch ganz klassisch als Zielgruppe die Arbeitnehmer als Persona definiert und dann nicht nur den einen Arbeitnehmer und nicht nur den einen Arbeitgeber, sondern haben die natürlich auch verschieden qualifiziert und auch quantifiziert durch entsprechende Analysen und haben die Händler auch als eine unserer wichtigsten Zielgruppen, ja. Und danach richten wir auch unsere Kommunikation entsprechend aus. Also da gehen wir schon ganz gezielt eben rein und vom Targeting ist es natürlich je nach Kanal, welchen Kanal ich jetzt wähle, ne, ob ich jetzt auf LinkedIn aktiv bin oder auf Meta oder ob ich Cross, sag ich mal, Channel-Kampagnen mache, was wir dann mit Hilfe unserer Mediaagentur dann auch dezidiert ausarbeiten. So schauen wir dann, wie wir dann eben aktiv an den Start gehen.
Kannst du mal einen beispielhaften Funnel mit uns durchexerzieren? Also können ja mal die Arbeitgeber vielleicht nehmen. Ich denke mal, das ist wahrscheinlich die spannendste Zielgruppe, weil das ja auch die sind, die dann mit euch partnern, den Vertrag unterschreiben dann. Wie kommt ihr jetzt an neue Arbeitgeber ran im Sinne von, dass ihr die Arbeitgeber ja vermutlich auch mal aufmerksam machen müsst auf euer Angebot? Dann gibt es ja auch noch ein paar Wettbewerber. Das heißt, welche Plattformen nutzt ihr? Wie geht ihr kommunikativ raus? Welche Kanäle nutzt ihr? Wenn du uns da mal so eine Idee geben kannst, wie euer Marketingansatz ist.
Ja, also unser Marketingansatz, den würde ich als relativ breit beschreiben, ne? Also wir sind eigentlich auf allen gängigen Plattformen sind wir aktiv, ja. Also Standard-Digital-Plattformen, LinkedIn, Meta, Google, auch verschiedene Communities, wo wir mit drin sind. Und ich sag mal, im B2B-Bereich ist eben relativ stark im Funnel-Ansatz, dass wir natürlich Leads generieren, ja. Und da versuchen wir, die Leute auf unsere Website zu ziehen. Da gibt's dann, sag ich mal, zwei verschiedene Varianten des Leads. Einmal eher so den Soft-Lead, wo man sich nur Infomaterial raussuchen kann und eben dann auch wirklich den Hard-Lead, wo man dann quasi sich dann auch schon registriert, ja, und womit wir natürlich die Arbeitgeber am meisten targeten, sind so Themen wie White Paper, ja, oder auch Webinare, die wir anbieten. Wir bieten Webinare für Arbeitgeber an, aber auch Webinare für Arbeitnehmer, also um uns da eben schon auch relativ breit aufzustellen, ja, und dann, sage ich mal, sobald dieser Lead dann vor Ort ist, geht er sozusagen in den Vertrieb über, die dann das natürlich entsprechend nurturen und durch verschiedene Vertriebsstrukturen, je nach Größe des Leads und auch Sitz etc. dann bearbeiten.
Das heißt, ihr habt dann ausschließlich Cost-per-Lead-Kampagnen oder fahrt ihr teilweise auch eher Branding-artigere Ansätze, wo ihr sagt so, hey, da ist jetzt der CPM egal, also egal ist er nicht, sondern man optimiert da trotzdem drauf, aber ihr habt jetzt keine harten Conversion-KPIs à la Lead, wo ihr dann euer Produkt entsprechend anbietet.
Nee, also wir haben schon, sag ich mal, alle Funnel-Steps abgedeckt, ja, und haben jetzt auch Anfang des Jahres eine sehr, sehr große Kampagne gefahren. Das war zum Saisonauftakt, also Bikeleasing ist ja auch ein saisonales Produkt. Da haben wir dann im März, sag ich mal, eine sehr, sehr große Cross-Channel-Kampagne gefahren, haben auch das erste Mal Bewegtbild im Einsatz gehabt, wo wir einen super Imagefilm und dann natürlich alle möglichen Formatadaptionen runtergebrochen haben, haben da viel Video on Demand gemacht, haben natürlich auch da im Awareness Sektor relativ viel gemacht. Das hing damit zusammen, dass wir Bikeleasing auch von der Corporate Design und von der Positionierung ein bisschen verändert haben. Wir haben es modernisiert. Wir sind auch mitten noch drin, sozusagen die letzten, sage ich mal, Marketing-Elemente anzupassen. Aber das konnte man schon ganz gut beobachten, dass wir eben da von den Aussagen her deutlich knackiger wurden, deutlich weniger corporate und mehr persönlich eben wurden und haben da mit netten Alliterationen und auch textlichen Spielereien, sowas wie Ciao zum Stau etc. eben versucht, auch eher eine breitere Masse anzusprechen und Aufmerksamkeit zu generieren. Und dann haben wir natürlich auch Elemente, um ganz kleine Consideration-Phase dann Aufmerksamkeit auf uns zu lenken und Informationen zu geben. Also da sind wir schon über den ganzen Funnel entsprechend aufgestellt und haben da auch die KPIs je Funnel-Step definiert, auf die wir optimieren und genau, im Endeffekt ist dann schon der Lead sozusagen der Erfolg, der es dann auszählt.
Aber das heißt, wenn ich euch jetzt richtig wenn ich dich richtig verstanden habe, dann habt ihr jetzt den Spot adaptiert, okay, dann war vermutlich im CTV auch teilweise ausgespielt, hast du ja gerade schon angeteasert. Aber dann ist ja die Zielgruppe hier keine HR-Abteilung, oder? Sondern es ist ja dann schon der Arbeitnehmer, das heißt die breite Audience. Wie wählt ihr dann entsprechende Video-on-Demand-Plattformen, CTV-Plattformen aus? Also, hat man an euch auf YouTube gesehen? Hat man euch auf Prime Video gesehen? Auf Netflix? Oder wo habt ihr dann sozusagen Spot ausgespielt? Nach welchem Targeting? Wie segmentiert ihr auch da dann auf solchen Plattformen?
Also wir segmentieren natürlich aufgrund der Erfahrungswerte, die wir haben, aufgrund des Algorithmus, den wir mit Daten füttern, haben dann natürlich schon ganz klar unsere Targeting-Gruppen für HR-Entscheider und HR-Mitarbeiter, ja, oder dann eben in andersrum gesehen natürlich auch hinsichtlich der Personas, wie vorher angesprochen, welche Zielgruppen dann auf den entsprechenden Video-on-Demand-Plattformen am meisten zu finden sind, ja. Also das betrifft YouTube, das betrifft aber auch Programmatic Ansätze, ganz klassisch, ja, betrifft, sag ich mal, ausgewählte Umfelder, wo wir genau wissen, im Print- und Online-Bereich, da wollen wir stattfinden, da finden wir die Zielgruppe wieder, ja, aber das sind nicht nur reine, sag ich mal, Social-Plattformen oder reine Werbeplattformen, sondern das sind auch, sag ich mal, Magazinumfelder, das sind wirklich starke Portale, die sich ganz stark mit dem Thema Gehalt, HR, Benefits und so weiter befassen. Also ich sag mal, der Approach geht eben von sehr, sehr breit bis hin zu sehr, sehr spitzen Umfeldern, wo wir dann versuchen, eine gute Durchdringung hinzukriegen.
Okay, das heißt, das Thema Programmatic Advertising, also Display Advertising, umfeldbasiert, spielt bei euch auch eine Rolle, habe ich jetzt verstanden, wo ihr dann auch wirklich schaut, also was sind themenspezifische Umfelder, die für uns irgendwie Sinn machen, weil da vielleicht HR-Entscheider sind, ja?
Genau, okay. Auch also es gibt ja mittlerweile super spannende programmatische Ansätze, auch zum Beispiel mit Advertorials, ja, also nicht nur im Bewegtbildsegment und nicht nur im Display-Segment, sondern auch im Advertorial-Segment, damit haben wir auch schon gearbeitet, ja, um dann wirklich zu sehen, okay, wo bewegen sich eben die einzelnen Audiences und vielleicht dann auch klickbasiert, ja, was sind denn die Interessen des jeweiligen, ne, so ein bisschen mehr im Native-Umfeld, also da haben wir jetzt schon relativ viele Erfahrungen gesammelt, bei Probonio gleichermaßen. Ne? Also zum Teil überdecken und überlappen sich ja die Zielgruppen. Also da sind wir auch teilweise dabei, dann Cross-Brand-Ansätze zu fahren. Ja, aber teilweise differenzieren sich eben die Zielgruppen dann auch, weil Bikeleasing mehr auf den Arbeitnehmer geht und Probonio dann im Unterschied zu Bikeleasing auch stärker auf die Entscheider, weil es eben ein kostenintensives Produkt ist. Ja.
Über Probonio müssen wir gleich noch sprechen. Vielleicht letzte Frage zu Bikeleasing. Auch da nochmal Richtung Targeting. Habt ihr dann auch geografische Targetings oder spielt es keine Rolle? Ne? Wir sind ja vorhin mal eingestiegen mit Stadt-Land-Gefälle, aber eigentlich gibt es das gar nicht so. Hast du ja deine Daten dann auch entsprechend bei euch gesehen. Das heißt, nutzt ihr geografische Targetings, um vielleicht nochmal punktuell auch Richtung Messbarkeit besser rauszufinden, was inkrementell funktioniert oder nicht, oder spielt es keine Rolle?
Doch, das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Also das sehen wir ja auch bei uns im CRM, ja, wo sind zum Beispiel viele Rahmenleasing-Verträge, die wir abgeschlossen haben, ne? In welchen Städten, in welchen urbanen und welchen ländlichen Gegenden, wo gibt es zum Beispiel viele Rahmenleasing-Verträge, aber vielleicht wenig Einzelleasing-Verträge. Dann kommt natürlich auch noch die Werbeflächenmöglichkeit dazu, ja, also wenn ich jetzt eher mal an Out-of-Home- oder Offline-Maßnahmen denke, die ich vielleicht nicht so dezidiert planen kann, sondern dann eben mehr für Sichtbarkeit werbe und da dann mehr in den Awareness-Part gehe oder Upper-Funnel gehe, da sind wir natürlich schon eher in den größeren Städten unterwegs, weil dann hat man eher die geballtere Power, dass man auch den medialen Bass dann hat, ne, und die Sichtbarkeit. Aber da gucken wir uns die Analysen natürlich an, ja, in welche Städte wollen wir gehen, also wir sind jetzt vom Media-Volumen jetzt nicht so groß aufgestellt, dass man sagt, wir können alle 50 relevanten deutschen Städte zupflastern. Klar. Da sind wir leider nicht. Aber genau, das erarbeiten wir natürlich auf der Karte.
Aber das ist ja immer spannend, ne? Weil ich hatte ist schon ein bisschen länger her jetzt, den Max von Scalable Capital da, ein CMO. Und damals hatten wir sehr stark und sehr viel über das Thema Digital Out of Home gesprochen. Das fand ich eigentlich ganz spannend, weil er hat damals erzählt, dass Scalable mit starker Konzentration im Digital Out of Home unterwegs ist und das auch ganz bewusst macht, aber dann halt punktuell, ja, also in Großstädten sozusagen, und darüber kann man den Budgeteinsatz ja auch so ein bisschen steuern. Das heißt, man könnte jetzt sagen, okay, wir machen jetzt mal München, Hamburg, Berlin, keine Ahnung, und braucht da jetzt auch keine Millionenbudgets dann dafür und kann dann wiederum die Messbarkeit ja relativ gut feststellen, indem man über die BI dann auswerten lässt, wo dann entsprechend vielleicht sich auch was bewegt hat in den Leads oder Conversions. Das heißt, ja, testet ihr das auch so in der Art aus oder wie würdest du euren Ansatz beschreiben?
Ja, doch, das testen wir natürlich so aus, ne? Also da haben wir auch Tools im Einsatz, um zu sehen, quasi aus welchen Regionen, welchen Städten dann sozusagen auch bei den jeweiligen Veranstaltungen zum Beispiel die Leads konvertieren oder die Leads überhaupt reinkommen oder auch der Traffic reinkommt, ne? Aus welchen Regionen von den entsprechenden Webseiten. Wir haben auch zum Beispiel, wir haben viel im Podcast-Bereich gemacht, dann natürlich da auch einzelne Landingpages für die einzelnen Podcasts angelegt. Ja, Digital Out of Home haben wir auch gemacht. Also wir haben, wie gesagt, Anfang des Jahres sehr, sehr breiten Approach gemacht, um auch erstmal zu schauen, was funktioniert denn gut und was funktioniert nicht gut, und haben das dann jetzt zum Beispiel auch in die laufende Sommerkampagne mit übernommen. Sind jetzt gerade in der Planung für die große Herbstkampagne, genau. Aber es sind da auch, also Scalable sagt mir natürlich was, das sehe ich auch hier in Hamburg regelmäßig, das ist ja auch in der Marketing-Bubble sehr, sehr bekannt mit diesem reinen Text-Approach, auf jeden Fall smart gemacht und genau.
Okay, kannst du uns verraten, was nicht gut funktioniert hat in eurem breiten Approach? Also mal ein Beispiel für einen Kanal, der jetzt irgendwie bei euch nicht funktioniert.
Ja, würde ich jetzt nicht so gerne so detailliert drauf eingehen, ne? Aber es ist halt, glaube ich, genau wie du es am Anfang gesagt hast, man muss sich halt genau die Erwartungshaltung angucken, was willst du über welchen Kanal erreichen, ja? Und ich meine, Reichweite ist schön und gut, ja? Das ist natürlich immer die Frage, was für ein Attributionsmodell hängt dahinter, wenn mir dann die Agentur sagt, da haben innerhalb von 7 Tagen so und so viele Leute da drauf geklickt, ja? Dann ist es für mich nicht immer der erste Indikator, dass es erfolgreich war, ja? Sondern für mich sind natürlich eher so Themen wie Verweildauer, hat sich jemand mit dem Thema beschäftigt, ja, wie lange hat er View-Through-Rate-Clips angeguckt, schon natürlich auch die Kontaktfrequenz, aber alles sozusagen in einem differenzierteren Blick, würde ich mal sagen. Also okay. Auch so ein bisschen so ein Trust-Gefühl, gerade bei den Offline-Themen, was brauchst du da und was brauchst du nicht.
Eine Frage muss ich dir natürlich stellen, weil es gerade auch so brandaktuell ist und ich zudem eine relativ aktuelle Folge auch im Podcast aufgenommen hatte mit der Nürnberger Versicherung, jetzt sage ich es schon falsch, tatsächlich mit der Ergo-Versicherung und dem Director Marketing und Sales. Da ging es nämlich um das Thema AI-Search oder auch Geo, mittlerweile ja in der Branche so ein bisschen genannt. Das ist ja auch was bei euch eine Rolle spielt mit Sicherheit, also grundsätzlich bei allen Werbetreibenden und E-Commerce-Playern natürlich, aber auch bei euch, weil ich stelle mir jetzt vor, also wenn jemand in den Google-Suchschlitz oder bei ChatGPT jetzt eingibt, was sind die besten Dienstradangebote oder Leasingradangebote, dann wollt ihr da vermutlich auch erscheinen. Und es ist ja gar nicht so einfach, da jetzt reinzukommen, zumal sich das ja auch täglich ändert und manchmal auch nicht so ganz klar immer ist, wie dann die jeweiligen AI-Searches, also von Perplexity über Gemini über, wie gesagt, auch ChatGPT funktionieren. Ist es ein Thema, wo ihr schon aktiv dran seid oder wartet ihr noch so ein bisschen ab, wie sich das Thema entwickelt und vielleicht auch welche Player sich rauskristallisieren, was ja ehrlicherweise auch noch nicht so hundertprozentig klar ist, wer da am Ende dann das Rennen macht. So ein bisschen wie früher bei Bing und Google. Irgendwann hat man gesagt, Bing existiert, aber naja, kann man ein bisschen mit optimieren, aber ist jetzt vielleicht nicht der Hauptkanal. Also die Frage ist in deine Richtung, wie akut ist dieses Thema bei euch?
Ja, also super akut. Das kommt natürlich auch damit zustande, dass Bike-Leasing so ein generischer Begriff ist. Ja, also das ist jetzt quasi schon was, was sehr, sehr viele Wettbewerber auch im Einsatz haben. Und umso wichtiger ist es, dass wir dann bei SEO und Geo entsprechend gut ranken, ja, wenn es um Dienstradleasing geht, aber auch bei Probonio gleichermaßen, wenn es um Benefits geht, weil das der Wettbewerb ist da nochmal um einiges härter und vielfältiger. Und deshalb beschäftigen wir uns da schon eine ganze Zeit mit. Auch gerade zum Beispiel sind wir am Website-Relaunch von Probonio. Und da geht es natürlich auch darum, das SEO-Ranking dann mit zu übernehmen und gleichermaßen für Geo entsprechend aufzustellen. Und da haben wir uns auch nochmal den Tech-Stack quasi angeguckt, haben wir auch einen SEO-Experten bei uns im Team, der sich um diese Themen kümmert und da teilweise auch mit IT und mit dem Website-Team quasi eng im Austausch ist, wie wir das optimal machen. Und aktuell ranken wir nämlich ganz gut. Also das wird dann auch immer schön in Teams geshared. Also wenn du nach einem Dienstrad-Leasing-Anbieter fragst, den dir ChatGPT zum Beispiel empfehlen kann, dann werden wir auf jeden Fall genannt.
Okay, das ist schon mal super, Glückwunsch. Und genau, das kann man dann immer schön zeigen. Das heißt, die entsprechenden SEO- oder Geo-Manager, wie man sie mittlerweile nennt, sitzen auch bei dir im Team oder gibt es dann nochmal Nachbarteams? Sind die an der IT angesiedelt? Das finde ich auch mal spannend, wo dann sozusagen die Verantwortlichen sitzen.
Nee, derjenige sitzt bei uns im Team. Also wir haben quasi jetzt gerade brand new eine Gruppenstruktur definiert. Das heißt, am Anfang waren das drei einzelne Teams. Die habe ich jetzt zusammengelegt und da gibt es quasi einen Digitalbereich. Die kümmern sich eigentlich um alles, was Automations, Paid Media im Digital-Bereich, Website, Content und Geo betrifft. Ja, das ist so ein Team. Dann gibt es ein Team, das ist das Communications-Team, die kümmern sich um die ganzen Themen wie Presse, aber auch Public Affairs ist ein riesenwichtiges Thema bei uns, CSR, wir haben gerade unseren ersten Nachhaltigkeitsbericht für die Gruppe gelauncht und das ganze Thema Copy und Content. Und dann gibt es ein Team, was sich jetzt relativ neu um Media Collaborations kümmert, also sprich alles, was rund um Mediaplanung, aber auch Market Intelligence, Sponsoring, Messen, Events geht und noch ein viertes Team, was sich dann um die ganzen kreativen Themen kümmert, ja, also bis hin zum Community Management, auf den einzelnen Plattformen, aber auch natürlich die ganze Kreativgestaltung. Wo wir jetzt auch in-house schon relativ viel umsetzen.
Das wäre jetzt auch meine nächste Frage tatsächlich gewesen. Macht ihr alles in-house oder habt ihr auch Agenturpartner?
Ja, wir haben Agenturpartner, wenn ich hier mal Werbung machen darf, Core Berlin, mega super geile Agentur. Ja,
sehr gerne. Wenn jemand zufrieden ist, darf er immer Werbung machen.
Ja, genau. Also ist jetzt auch schon die zweite Firma, wo ich die quasi mitgenommen habe. Mit denen arbeite ich sehr gerne. Die sind ultra kreativ, die sind schnell und agil und machen extrem viel mit AI. Ja, also wir haben jetzt zum Beispiel auch bei Bikeleasing das komplett neue Corporate Design, ist auf quasi einer ersten Idee von denen entstanden.
Okay, das heißt also, Agenturpartner habt ihr auch. Da grundsätzlich die Frage so ein bisschen Richtung Strategie. Habt ihr, also woher kommt ihr? Kommt ihr aus einem sehr starken Externalisierungsgrad, das heißt vielen Agenturen und habt jetzt mittlerweile relativ viel Inhouse? War eure Struktur schon immer so aufgestellt oder schon immer, zumindest mal die letzten Jahre jetzt, wie sie heute ist? Oder und wo geht ihr vielleicht auch hin? Also wenn du uns da mal eine Idee davon geben kannst, wie euer Team-Setup ist, insbesondere mit externen Partnern.
Ja, also ehrlicherweise so viele externe Partner hatte Bikeleasing, glaube ich, vorweg nicht. Also man hat schon auch nochmal einen Consulting-Partner, mit dem wir auch immer noch ab und an arbeiten. Aber man hatte jetzt in dem Sinn keine Media-Agentur und keine Kreativagentur. Das habe ich schon mit reingebracht, als ich gekommen bin, weil wir halt gesagt haben, wir wollen schon die Marke Bikeleasing aufs nächste Level heben und da natürlich dann auch entsprechend diese Themen tiefergehend analysieren und auch im viel größeren Modus, sage ich mal, nach außen bringen. Mhm. Wir haben aber auch zum Beispiel gerade einen sehr guten Bekannten von mir als Data Freelancer ongeboardet, der uns einen komplette Marketing-Stack mit mir zusammen aufbaut, wo wir eben gucken, dass wir im Data Warehouse dann auch gleich auf Gruppenebene die Datenstrukturen richtig für Bikeleasing, für Probonio und Bike to Future setzen, um natürlich dann auch die entsprechenden Automations, die MarTech-Infrastruktur und auch die Selektionen und Segmentierung etc. Alles einheitlich auch abbilden können. Ne? Also bringt jetzt nichts, wenn wir irgendwie als Unternehmen 5 verschiedene Tools haben und 5 verschiedene Leute, die sich 5 verschiedene KPIs angucken. Ja, und das ist eben gerade ein sehr, sehr großer Transformationsprozess, in dem wir sind. Ja, neben, sage ich mal, der Gruppenstruktur, die jetzt nicht nur im Marketing stattgefunden hat, sondern auch in anderen Gewerken, dass wir einfach sehen, dass wir sehr, sehr viel effizienter sind und viel mehr Manpower natürlich für die einzelnen Projekte haben, wenn wir die Teams zusammenlegen. Und neben dem Ganzen kommt natürlich dann auch ein viel größeres Wir-Gefühl auf, ja, dass man nicht mehr denkt, okay, ich arbeite jetzt nur auf, ich weiß nicht, der größten Marke oder ich bin hier immer der Underdog, sondern dass man wirklich auch ein Verständnis dafür entwickelt, was machen denn die anderen, alles ist gleichermaßen wichtig, nur jede Marke befindet sich eben gerade in einem anderen Lifecycle und braucht dann eben vielleicht einen anderen Support, ne?
Wir sind jetzt schon mitten im Thema der Transformation und du hast jetzt spannenderweise auch schon ein bisschen angesprochen, was gerade deine Themen sind und wie du die Teams ja auch versuchst zusammenzuführen. Wie kam es denn überhaupt zur, war eine Übernahme letztendlich, oder? Ihr habt ja Probonio gekauft, ne? Letztes Jahr, glaube ich. Mhm. Wie kam es dazu? Also was war sozusagen die strategische Überlegung, dabei jetzt rauszugehen aus dem reinen Bike-Leasing-Angebot hin zu einer Multi-Benefit-Plattform, was ja letztendlich ist. Und vielleicht kannst du auch noch mal ein bisschen erklären, was eine Multi-Benefit-Plattform ist für alle Zuhörer, die jetzt sich nicht täglich damit beschäftigen. Also was ist da genau mit drin? Ja, was kann man dann damit machen? So ein bisschen die Reise einfach zu beschreiben. Warum habt ihr das gemacht? Und was ist jetzt das breitere Offer, was ihr jetzt mittlerweile anbieten könnt?
Ja, also ich sag mal, der Trend geht ja dahin, dass immer mehr Unternehmen immer mehr Benefits anbieten. Ja, also gerade in Zeiten der wirtschaftlichen Krise oder Rezession und Layoff-Phasen oder Gehaltseinsparungen ist natürlich die Frage, wie kann ich Mitarbeiter motivieren, wie kann ich Mitarbeiter binden und was kann ich denen vielleicht noch bieten, ja. Und ein Riesenthema davon ist natürlich das ganze Handling von diesen Benefit-Anbietern. Und man sieht eben diesen Trend am Markt, dass eigentlich zum einen sehr viel M&A stattfindet, ja, dass irgendwie schon Single-Benefits von Multi-Benefit-Anbietern entweder aufgekauft werden oder dass es Merger gibt zwischen zwei Einzelnen, die in derselben Kategorie sind. Und man eben schon sieht, dass ein Unternehmen im Durchschnitt circa 5 Benefits anbietet. Das heißt, der HR-Mitarbeiter oder der Verantwortliche hat 5 Verträge zu prüfen, hat 5 verschiedene Abstimmungstools, in denen er das maintaint. Oftmals gibt es keine Anbindung an die Lohnbuchhaltung. Sprich, das muss irgendwie händisch über irgendwelche Listen gepflegt werden etc. Und was der Vorteil sozusagen von Probonio ist oder von einer generellen digitalen Multi-Benefit-Plattform, ist eben, dass du alle diese Benefits auf einer Plattform verwalten kannst. Das heißt, du hast halt nur noch einen Zugang, hast dann quasi alle Benefits zur Auswahl, die du deinem Mitarbeiter zugänglich machen kannst. Du kannst bei Probonio kannst du auch ganz einfach sozusagen Regeln erstellen. Das heißt, das Management kriegt vielleicht andere Benefits als, ich sag jetzt mal, der Head oder der Intermediate, geschweige denn der Azubi. Also du kannst das wirklich komplett flexibel handhaben. Und du hast halt zum Beispiel bei Probonio über 100 API-Schnittstellen zu Workday, zu SAP, zu Personio, wo du dich dann auch nicht drum kümmern musst, wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt oder ein neuer Mitarbeiter reinkommt, dass er dann gleich diese Benefits auch zugänglich hat. Ja, das ist das für den Arbeitgeber, sage ich mal, das große Pro. Plus du hast dann halt diese ganze Abrechnung über die Gehälter. Ja, also alles, was so steuerrechtlich geltend machen kann, wird automatisiert dann über DATEV etc. abgerechnet.
Und das heißt, damit, Damit seid ihr auch nicht, sorry für die Unterbrechung, damit seid ihr auch nicht vergleichbar mit so einer reinen Corporate Benefits Plattform, ne? Weil da hast du ja sozusagen lediglich einen Gutscheincode. Der Arbeitgeber gibt da auch nichts dazu. Es gibt keine Lohnbuchhaltung, die in irgendeiner Art und Weise da angedockt werden muss, sondern das ist ja eigentlich eher ein Affiliate-Modell, wenn man so will. Ihr seid aber richtig tief verankert, ne? Habe ich jetzt verstanden. Das heißt also, die Benefits, die ihr gebt, oder anders formuliert, die Benefits werden vom Arbeitgeber gegeben und fließen dann ja auch ein, weil beispielsweise steuerrechtlich Vorteile entstehen durch einen Bruttolohnabzug.
Genau, korrekt. Und du hast dann halt quasi schon als Arbeitgeber, wenn du auf die Plattform guckst, hast du die ganzen Benefits auch sichtbar zur Auswahl. Ja, du musst dich nicht damit beschäftigen, welcher Anbieter, welchen wähle ich jetzt für Essenszuschuss oder so, sondern du kannst halt sagen, okay, ich gebe den Essenszuschuss frei, ich bin schon bei Probonio ongeboardet und boarde vielleicht sogar auch, was weiß ich, jedes Jahr einen neuen Benefit für meine Mitarbeiter frei und zahlst dann eben pro Benefit pro Mitarbeiter sozusagen, ne? Also da gibt's dann auch standardisierte Preise und hast dann aber die komplett digitale Abwicklung. Das heißt, der Mitarbeiter hat eine App auf seinem Handy, eine Probonio-App, die ist White Label. Die kann also gebrandet werden von einem Unternehmen. Dann packst du das Logo rein, die Farben rein. Da kannst du genau definieren, welche Apps, welche Benefits willst du da darstellen. Und dann hast du quasi die komplette digitale Abwicklung, zum Beispiel beim Essenszuschuss. Also du kannst dann deine Edeka oder Restaurant Rechnung abscannen. Ja, dann wird das auch genau angeschaut, ist da ein Bier drauf, das wird dann abgezogen, ja. Also AI erkennt dann auch, ist das wirklich ein Essenszuschuss, den du geltend machen kannst, ja. Und dann wird das automatisch von deinem Kontingent abgezogen, ja. Und das ist zum Beispiel eine extrem smarte Lösung gegenüber den sehr noch alltäglichen Essensvouchers, die in manchen Unternehmen ja händisch ausgegeben werden, wo dann 7,50 Euro draufsteht, weil das so der tägliche Support ist, den du eben quasi ausgeben darfst, ja. Und genau, und so sind eben alle Benefits, die wir anbieten, auch Sachgutscheine, hast du diese digitalen 50 Euro, die du 100% steuerrechtlich geltend machen kannst, hast du alle auf deiner App und kannst eigentlich zwischen über 100 verschiedenen Gutscheinen wählen, ja, also von Zalando über Otto, über Douglas, über Gardena, über, also you name it, eigentlich jede große Brand, die es gibt, ist da quasi integriert.
Jetzt habt ihr schon einen relativ breiten Kundenzugang. Da haben wir jetzt noch gar nicht so drüber gesprochen, aber ich glaube, wenn man googelt oder bei euch auf der Webseite nachschaut, steht da irgendwas von 60.000, 65.000
ja, Bike. 75 jetzt schon, aber.
Okay. Dann danke für die Korrektur. 75.000 Bike-Leasing-Kunden sind ja da, Partner vielmehr. Wie würdest du jetzt die Transformation im Vertrieb beschreiben, weil, also ihr habt jetzt eine Plattform vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren gekauft und habt jetzt aber schon einen relativ breiten Kundenzugang. Jetzt stelle ich mir das so als Außenstehender vor, naja, ihr habt ja schon sozusagen einen Vertrag, dann kann man ja an den entsprechenden Ansprechpartner im Unternehmen rangehen und dem anbieten, naja, passt mal auf, Bike Leasing ist schön und gut, aber wir haben noch was viel, viel Besseres, das Bike Leasing dann eh dabei. Aber sozusagen als Multi-Benefit-Plattform alles andere auch. Ist es so einfach oder wo sind dann die vertrieblichen Herausforderungen jetzt im Kundenzugang, den ihr eigentlich ja schon habt, aus meiner Sicht zumindest?
Genau, also ja, das ist natürlich schon ein, ich sag mal, No-Brainer, ja, dass man das machen will. Man geht an die Bestandskunden ran. Man erklärt den Bestandskunden, dass man jetzt auch eine Multi-Benefit-Plattform anbietet. Da muss man aber auch wirklich sagen, es gibt einfach viele Kunden, die sagen, ich will aber Dienstrad-Leasing-Anbieter, sonst nichts. Mhm. Ja, ich will gar nicht meinen Mitarbeitern transparent mitteilen, dass es vielleicht auch ganz viele andere Benefits gibt. Ja, also da, das ist schon eine Sache, da muss man, sage ich mal, schon wohl überlegt rangehen, wie man eben so ein Cross-Sale oder Upselling auch betreibt. Da haben wir aber natürlich im laufenden Jahr jetzt schon sehr viel ausprobiert. Ja, da sind wir natürlich dabei, die Bestandskunden zu konvertieren, wo es möglich ist. Ja, das ist natürlich auch sehr viel Erklärarbeit, weil wie schon gesagt, das ist kein Produkt, was du mit einem, sage ich mal, PDF oder einem Call oder wie auch immer dann einmal erklärt hast, sondern die, sage ich mal, Lead- Und Conversion-Strecke dauert wesentlich länger in der Customer Journey, weil es natürlich ein Produkt ist, wo du auch dafür bezahlen musst. Und je größer dein Unternehmen, desto teurer ist das Produkt, weil du eben pro Mitarbeiter die entsprechende Lizenz pro, sage ich mal, Benefit bezahlst. Und deshalb ist auch ganz klar noch eine Single Acquisition Strategy da, ja. Also wir haben sozusagen dieses Jahr ganz klar Single Brand Strategy. Also jede Marke wird natürlich singulär bespielt. Da finden auch ganz klassisch die Akquisekanäle statt. Ja, da gibt es dann auch dezidierte Teams, die rein für Pro Bono den Vertrieb machen, ja. Und, und dann gibt es aber natürlich auch Teams, die, sage ich mal, gemischt sind, ja, die Bike-Leasing-Kunden versuchen, auf Pro Bono zu konvertieren und vice versa. Ne? Der Vorteil ist ja quasi, dass du im Pro Bono Bike-Leasing integriert hast. Also wenn du Pro Bono nutzt, dann hast du das Dienstrad-Leasing als ein Benefit in deiner Plattform. Ne?
Aber ist dann das Thema Neukundenakquise überhaupt ein relevantes Thema oder anders formuliert vielleicht, wie relevant ist es? Weil dadurch, dass ihr so viele Bestandskunden habt, wo du jetzt gerade auch beschrieben hast, dass es darum geht, ja, die auch über Vertriebsteams, die sich dann in einem Account-Based-Marketing-Ansatz wahrscheinlich dann oder eine Art Account-Based-Marketing-Ansatz darum kümmern, die dann auch auf das neue Produkt zu konvertieren, habt ihr ja erstmal da schon ein wahnsinnig großes Potenzial vor euch. Also wie relevant sind im Vergleich dazu Neukunden, die noch gar keinen Kontakt mit euch haben, wo ich es mir jetzt auch als Außenstehender wieder viel schwieriger vorstelle, weil die sind ja vielleicht auch schon bei einem Wettbewerber. So, dann muss ich die ja nicht nur von meinem Bike-Leasing-Produkt überzeugen, sondern auch noch von der deutlich komplexeren, natürlich viel größeren, besseren Plattform, aber auch komplexeren Plattform. Na, also die Frage so ein bisschen Richtung Neukunden-, Bestandskunden-Aktivitäten bei euch, wo da die wieder der Share ist oder die Intensität der Bearbeitung.
Also den Share kenne ich natürlich, das sage ich dir jetzt nicht, aber also es ist auf jeden Fall beides sehr relevant, ja. Und warum ist das relevant? Weil das einfach ein super cooles Produkt ist, wo sich extrem viele Leute freuen, dass man so eine Lösung anbietet, ja. Und deshalb ist die Zielgruppe halt auch viel breiter als die Bestandskunden. Also egal zum Beispiel auf welcher Messe wir sind, da treten wir zum Beispiel aktuell noch separat über verschiedene separate Messestände auf, schicken mit natürlich aber die Leute vom einen Stand zum anderen. Und da muss man halt schon sagen, Dienstrad-Leasing, das ist schon relativ stark verbreitet. Ja, also sowohl bei Corporates als auch bei mittelständischen Unternehmen. So eine digitale Multi-Benefit-Plattform ist noch nicht weit verbreitet. Also wenn man das dann erzählt und sagt, guck mal hier, da gibt es ein Tool, da kannst du alle deine Benefits auch Dienstrad-Leasing darüber verwalten und du hast nur einen Zugang und du musst dich nicht mehr um die Abrechnung kümmern und du musst dich nicht mehr um die steuerrechtlichen Themen kümmern. Da schreien alle Yippie-Aye, ne? Und das ist das, was eigentlich so viel Spaß macht, wo man schon sieht, dass das natürlich ein Entwicklungspotenzial sowohl wirtschaftlich als auch technologisch von der Nachfrage her extrem gut bedient wird.
Ja, vor allem ein wahnsinns Employer-Branding-Tool, ne? Also weil am Ende des Tages geht es ja darum, Arbeitnehmern Benefits zu geben, die vielleicht auch den Unterschied machen, natürlich neben Dingen wie dem Gehalt der Arbeitszeit, dem Arbeitsinhalt etc., aber zumindest mal aus Employer-Branding-Sicht ein Instrument, was ja ein Unternehmen auch attraktiver macht. Ja.
Das ist das Schöne an dem Tool, weil als Arbeitnehmer hast du das auf deinem Handy und weil du, wenn du den Sachgutschein, das ist einer der beliebtesten Benefits, die da angeboten werden, weil er eben auch 100% steuerrechtlich geltend gemacht werden kann, musst du dir vorstellen, 50 Euro im Monat sind 600 Euro netto mehr pro Mitarbeiter. Das ist schon für viele Mitarbeiter sehr, sehr viel Geld, ja. Und dadurch gehen die auch regelmäßig in die App rein und die Nutzungsquote vom Sachgutschein liegt so bei 99%, ja, also die Leute nutzen das natürlich, weil, also ich habe hier New Balance Schuhe, die habe ich mir vor 2 Monaten bei Zalando bestellt und freue mich jedes Mal, weil ich denke, meine Firma hat mir 50 Euro für diese Schuhe gegeben, ja, und dieses Gefühl hast du dann natürlich, dass du denkst, meine Firma hat mir dieses Mittagessen bezahlt, meine Firma hat mir diesen Tankgutschein gegeben, meine Firma hat mir dieses neue T-Shirt bezahlt, ja. Und das schafft natürlich extrem hohen Mitarbeiterbindungs- und Mitarbeitermotivation im Sinne von Employer Branding, ja. Und dadurch hast du halt so eine Win-Win-Situation. Also der Arbeitgeber könnte oder kann sparen, ja, je nachdem, was er einsetzt, weil es eben eine entsprechende Gehaltsumwandlung wiederum ist. der Mitarbeiter freut sich, dass er quasi viele verschiedene Benefits hat und ein höheres Netto damit genießt, ohne vielleicht eine offizielle Gehaltserhöhung zu genießen, wo er sehr viel Lohnsteuer abdrücken muss.
Auch jenseits der steuerrechtlichen Attraktivität stelle ich mir gerade vor, dass es auch jenseits der steuerrechtlichen Optimierung und Attraktivität finde ich es auch generell spannend, weil man ja auch immer wieder Anlässe hat, also zum Beispiel Geburtstag, 10-jähriges Firmenjubiläum, wo man als Führungskraft sich ja teilweise auch selber Gedanken macht oder machen muss, je nachdem, wie viel Beistand man von der HR-Abteilung bekommt, ja, was man dann vielleicht seinen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen auch schenkt, ja, also von dem einfachen Blumenstrauß, den man aus der eigenen Tasche bezahlt oder vielleicht legt das Team auch mal zusammen, bis hin zu Gutscheinen, die dann vielleicht irgendwie über HR dann zugeschustert werden. Ja, ist ja da alles dabei, aber das vereinfacht ja dann auch solche Gutscheine. Ja, dann hat man vielleicht keinen Steuervorteil, weil es über einen bestimmten Betrag dann übersteigt, aber es bringt ja auch eine gewisse Standardisierung mit.
Ja, 100%. Also es gibt diese Kacheln, die kannst du individualisiert nutzen für dein Unternehmen. Also wenn du ein Sommerfest hast, dann könntest du da zum Beispiel auch für jeden 10 Euro aufladen und sagen, hier, jeder von euch kann die 10 Euro nutzen oder 20 Euro. Du kannst für Geburtstage oder sonstiges Geburt, Hochzeit, wie auch immer, kannst du darüber Goodie spielen. Ne? Also du kannst das eben 100% auch nicht nur aus den standardisierten Benefits nutzen, sondern kannst es quasi auch für dein eigenes Unternehmen nutzen. Ja, also es ist wirklich ein super flexibles Tool.
Ja, okay. Was sind jetzt so, also wie lange ist die Fusion, muss man sagen, die zwischen euch beiden jetzt her, also zwischen der Bikeleasing-Gruppe und Probonio? Wann war die?
Die war im August letzten Jahres, also da hat die Akquisition stattgefunden.
Okay, das heißt vor ungefähr einem Jahr. Mhm. Was sind so die Top 2, 3 Learnings, wenn wir das vielleicht zum Abschluss des heutigen Podcasts nochmal zusammenfassen, die du so mitgeben kannst? Also generischer Natur, muss jetzt nicht marketingspezifisch sein, aber in der Transformation gibt es ja so viele Dinge, ja, von wie führt man Teams zusammen, das hast du vorhin angesprochen, technologische Herausforderungen, 2 Plattformen, Single Sign-On, Vertriebsherausforderungen, weil man vielleicht in die bestehende Bestandskundenstruktur rein muss, das aber gar nicht so einfach ist. Also wenn du es mal zusammenfassen würdest, was sind so die 2, 3 wichtigsten Learnings für dich, die du auch mitgeben kannst?
Ja, also ich glaube, in so einer Transition, da ist das Wichtigste ist einfach Transparenz, ja, weil jede Mitarbeiterin kommt irgendwie aus einem anderen Blickwinkel. Wir haben extrem langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Team, die einfach schon von Anfang an dabei waren. Das Unternehmen hat eine krasse Wachstumsphase einfach hingelegt über die letzten Jahre und jetzt passiert sehr, sehr viel Veränderung in sehr, sehr kurzer Zeit. Ja, und mein Credo ist da immer so transparent wie möglich, um einfach auch zu signalisieren, warum machen wir das denn alles? Wie ist denn die Vision des Unternehmens? Wo wollen wir denn hin? Ja, und das ist eigentlich auch alles, was ich immer erarbeite, ist so im 2, 3 Jahresblickwinkel. Ja, mir bringt es nicht irgendwie was umzusetzen, was dann die nächsten 6 Monate ready ist, dann ist man schon wieder im Delay, bis das ganze Thema fertig ist. Ja, man muss eigentlich immer groß zeigen, wo wollen wir hin und warum machen wir das? Und da haben wir jetzt auch Formate geschaffen mit dem Manager, um einfach die Transparenz auch in alle Teams reinzutragen, ja, und wo es dann eben auch entsprechende Offenheit gibt für Rückfragen, wo man quasi Cross-Matrix-Strukturen gebaut hat, um dann auch wirklich cross-functional die Themen voranzubringen und nicht mehr so im Silo, ja, das ist jetzt nicht nur auf die einzelnen Brands gemünzt, wie du es gesagt hast, sondern auch Product- und Tech-Team arbeiten an gemeinsamen Themen etc., ne? Und das ist eine total spannende Phase. Das wird auch noch ongoing sein. Ne? Also wie gesagt, die Akquisition ist zwar ein Jahr her, aber es ist jetzt noch lange nicht alles umgesetzt, was wir auf der Roadmap haben. Da werden wir bestimmt noch mindestens, ich schätze mal, 12 bis 18 Monate gut damit beschäftigt sein. Aber ich denke, dann sind wir wirklich an dem Punkt, wo wir sagen, wir haben ein sehr uniques Produkt. Ja? Wir haben eine extrem, extrem starke digitale Prozessoptimierung, Effizienz getrieben für die einzelnen Teams und fürs gesamte Team und dadurch natürlich auch die Hoffnung, da erweiterte wirtschaftliche Stärke gewonnen zu haben. Ja.
Super, super spannend. Ich wünsche euch viel Erfolg auf dem weiteren Weg der Transformation, Fusion, wie auch immer, und dass ihr euer wirklich tolles Produkt, das ja für Arbeitnehmer einfach nur Sinn macht, ja, und für Arbeitgeber natürlich auch, für Arbeitgeber und Arbeitnehmer, dass ihr das weiter erfolgreich an den Mann und die Frau bringt. Anja, hat Spaß gemacht. Vielen Dank für die vielen Einblicke und fürs dabei sein.
Ja, Daniel, vielen, vielen Dank. Nee, hat mir auch Spaß gemacht und macht auch unfassbar Spaß, dieses Produkt und diesen Job zu machen. Ja, kann ich nur sagen, probiert's aus. Wenn ihr Interesse habt, meldet euch bei mir und dann leite ich entsprechende Kontakte in die Wege. Es lohnt sich auf jeden Fall.
Genau, Anja ist verlinkt, auch in den Shownotes und logischerweise auf LinkedIn. Von daher, wenn Interesse besteht, meldet euch. Und falls euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da oder ein Like oder beides. Wir sind jetzt raus. Anja, bis zum nächsten Mal.
Bis bald.